Stell dir mal vor, du stehst morgens noch total verschlafen in deiner Küche.
Mhm.
Du hast gerade wirklich ein kleines Vermögen für Kaffeebohnen ausgegeben. Da steht dann auf der Verpackung sowas wie Noten von gerösteten Haselnüssen und ein Hauch dunkler Schokolade.
Oh ja, das kennt man. Das klassische Marketingversprechen.
Genau. Und dann drückst du den Knopf an deiner Maschine, wartest gespannt und, naja, herauskommt am Ende etwas, das eigentlich nur nach heißem braunem Wasser schmeckt.
Absolut frustrierend.
Das ist extrem frustrierend. Und genau dieser Moment der Enttäuschung, den jeden Morgen Millionen von Kaffeetrinkern erleben, der ist quasi der Hebel für das Dokument, das wir heute auf dem Tisch haben.
Richtig.
Für unsere heutige tiefgehende Analyse schauen wir uns nämlich den geheimen Masterplan für das Projekt Omaneo an. Ein internes Strategiepapier.
Und was für eins?
Ja, Wahnsinn, oder? Wir dekonstruieren heute, wie ein modernes Hardware-Startup versucht, dieses Kaffeeproblem zu lösen. Und zwar ohne sich dabei grandios in den Ruin zu stürzen.
Was dieses Papier der Omaneo GmbH so extrem außergewöhnlich macht, ist diese völlig fehlende Romantik. Also normalerweise,
ja, genau,
hört man bei diesen ganzen Gründungsgeschichten immer von der genialen Idee in der Garage. So ein bisschen dieses Silicon Valley Märchen.
Steve Jobs mäßig, ja.
Exakt. Aber hier sehen wir etwas komplett anderes. Das ist eine geradezu chirurgische Meisterklasse in Sachen Risikominimierung und Bootstrapping.
Also Firmenaufbau mit absolutem Minimalbudget.
Richtig. Wir schauen uns an, wie man komplexe Hardware in China einkauft, nach Deutschland holt und dann in einem wirklich hart umkämpften Markt platziert. Mit einem extrem knappen Budget und einem sogenannten Versuchsballon.
Okay, lass uns das mal auspacken. Bevor wir nämlich klären, wie man diese Container über die Weltmeere schifft, müssen wir uns ansehen, was die da überhaupt verkaufen wollen.
Mhm. Das Was ist hier entscheidend.
Weil laut dem Dokument planen die nicht einfach nur mal eben eine elektrische Espressomaschine auf den Markt zu bringen. Die wollen quasi ein komplettes Ökosystem aufbauen.
Ja.
Milchaufschäumer, Wasserfilter, Kännchen, Reinigungsmittel, das volle Programm. Aber das Herzstück von diesem Versuchsballon, das sind exakt 100 Siebträgermaschinen.
Nur 100 Stück?
Genau, 100 Stück. Aber die Anforderungsliste für diese Maschine, also die liest sich, als hätte da jemand versucht, die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen.
Das kann man so sagen, ja. Im Grunde soll das Ding die Leistung eines original italienischen Cafés in eine deutsche Standardküche quetschen.
Und das bei unfassbar kompakten Ausmaßen. Ich gehe diese Wunschliste mal ganz kurz durch, weil das technisch so spannend ist. Also pass auf, sie fordern eine extrem kurze Aufwärmzeit. Man muss gleichzeitig Kaffee brühen und Milch schäumen können. Die Maschine braucht eine sogenannte PID-Steuerung, einstellbare Vorbrühzeit, verlässliche Manometer für Druck und Temperatur.
Das ist schon fast Industriestandard.
Ja, und es geht noch weiter. Optionale Upgrades wie Flow Control und Volumetrik. Dazu intuitive Handhabung, super leicht zu reinigen, ein erreichbarer deutschsprachiger Support und hier wird es völlig wild.
Jetzt kommt der Preis.
Ja, der Endverbraucherpreis darf die Marke von 1000 Euro nicht überschreiten. Das ist doch, als würde ich zum Autohändler gehen und einen Sportwagen mit V8-Motor und feinstem Lederinterieur verlangen.
Aber bitte zum Preis von einem Kleinwagen.
Und mit dem Maßen von einem Smart.
Exakt.
Wie soll das gehen?
Dieser Spagat ist auch wirklich die Kernherausforderung von dem ganzen Projekt. Man muss verstehen, der Markt für Heimbaristas, der boomt extrem.
Ja, jeder will plötzlich Barista sein.
Genau. Und die Kunden haben sich in den letzten Jahren enorm professionalisiert. Die wollen keine reinen, riesigen Gastromaschinen in ihrer kleinen Küche stehen haben, aber sie erwarten exakt dieselbe technische Kontrolle.
Okay, verstehe.
Nehmen wir mal diese PID-Steuerung, die du eben erwähnt hast. Normale, also günstige Kaffeemaschinen, die arbeiten mit ganz simplen Thermostaten.
Die klicken dann immer so, oder?
Genau, die heizen das Wasser auf, schalten ab, dann kühlt das Wasser wieder ab und sie heizen wieder. Die Wassertemperatur schwankt dabei enorm.
Und das ist schlecht für den Kaffee.
Katastrophal. Ein PID-Regler hingegen, das ist ein digitaler Algorithmus. Der misst die Temperatur kontinuierlich und hält sie auf das halbe Grad genau konstant. Weil ein Grad zu kalt und dein Espresso schmeckt sauer. Ein Grad zu heiß und der wird sofort bitter.
Ah, krass. Und dann stand da ja noch dieses gleichzeitige Brühen und Dampfen. Wenn ich an meine alte Maschine denke, da muss ich nach dem Espresso erstmal weiß nicht, 2 Minuten warten, bis das Ding überhaupt heiß genug für den Wasserdampf war.
Richtig. Und um beides gleichzeitig zu machen, brauchst du im Inneren so ein Zweikreisersystem. Das heißt, das Wasser zirkuliert in 2 völlig getrennten Kreisläufen.
Oh wow, 2 Kreisläufe.
Einer hält das Wasser auf exakt 93 Grad zum Brühen, der andere heizt Wasser auf über 120 Grad, um diesen ganzen Dampf für die Milch zu erzeugen. Und das erfordert massive Kupferkessel, unfassbar viel Platz im Gehäuse.
Trick, das klingt für mich eher nach Strömungsmechanik im Flugzeugbau.
Ja, das sind in der Kaffeewelt wirklich die absoluten High-End-Features. Volumetrik bedeutet, dass die Maschine nicht einfach nur so lange Wasser pumpt, wie du den Knopf gedrückt hältst.
Okay.
Du programmierst vorher auf den Milliliter genau ein, wie viel Wasser durch das Kaffeepulver fließen soll. Und die Maschine stoppt exakt an diesem Punkt.
Das ist krass. Und Flow Control?
Flow Control geht sogar noch einen Schritt weiter. Das ist im Grunde ein kleines manuelles Ventil oben an der Brühgruppe. Während das Wasser durch den Kaffee gepresst wird, kannst du den Druck stufenlos, also per Hand, verändern.
Man spielt das Ding also quasi wie ein Instrument.
Genau so. Um ganz bestimmte Aromen aus der Bohne zu kitzeln.
Wahnsinn. Aber gut, wenn man all diese krasse Technik verbaut, dann verstehe ich auch, warum diese 1000-Euro-Marke so eine extreme Hürde ist.
Mhm.
Aber warum tun die sich das an? Warum setzen die sich diese Grenze überhaupt so hart? Wenn die Maschine das alles kann, könnten die doch locker 1500 € dafür verlangen.
Da kommt die Verkaufspsychologie ins Spiel. Bei Premium-Haushaltsgeräten ist diese Tausender-Marke eine absolute Schallmauer.
Okay.
Bis 999 €, da verbuchen viele Konsumenten das noch unter großzügige Belohnung für mich selbst, weißt du?
So ein Spontankauf für die Seele.
Genau, das bezahlt man oft noch aus dem eigenen Ersparten, ohne dass man jetzt eine große familiäre Konferenz abhalten muss.
Stimmt.
Ich dieses Produkt im Kopf des Kunden in eine echte Investition.
Ah, da muss der Partner zustimmen.
Richtig. Dann wird das am Küchentisch debattiert, Alternativen werden wochenlang im Netz verglichen und Oma Neo weiß ganz genau, wenn sie Gastrotechnik für 999 € anbieten, dann schalten sie diese wochenlange Bedenkzeit beim Kunden weitgehend aus.
Clever. Wenn man diese eierlegende Wollmilchsau also für knapp unter 1000 € verkaufen will, dann muss man sie irgendwo natürlich extrem günstig einkaufen.
Sehr günstig, ja.
Und das Dokument führt uns da direkt nach China, in die Provinz Guangdong.
Mhm, der Klassiker für Hardware.
Und dort haben die offenbar das perfekte Gerät für diesen Plan gefunden. Espresso-Maschine EM3801. Aber bei der Frage, wie sie jetzt diese 100 Maschinen für den Versuchsballon nach Deutschland bekommen, wird das Strategiepapier richtig mathematisch.
Das ist der spannendste Teil für Leute, die sich für Business interessieren.
Total. Die haben 2 völlig unterschiedliche Beschaffungswege analysiert.
Und diese Entscheidung, die sie hier treffen mussten, die zeigt wirklich das reine Wesen von solchen Bootstrapped-Startups. Option A ist der direkte Weg. Direkt zum Herstellerwerk in Xiamen.
Okay.
Der Stückpreis liegt da bei rund 120 €. Das ist unfassbar niedrig für so eine Maschine.
Ja, das ist gar nichts.
Aber die Bedingung des Herstellers lautet, wenn wir das Oma Neo Logo auf die Maschine und die Kartons drucken sollen, was ja für den Markenaufbau zwingend ist, dann liegt die Mindestabnahmemenge bei 500 Stück.
Ah. Und dann gibt es Option B, ein Händler namens Guangzhou Jiaxiemi Kitchen Equipment. Der verkauft exakt dieselbe Maschine.
Genau dieselbe.
Und der macht diese Individualisierung mit dem Logo auch schon bei der gewünschten Menge von 100 Einheiten mit. Aber, und hier bin ich beim Lesen wirklich gestolpert, der Preis pro Maschine liegt dann bei 160 €.
Mhm.
Wenn ich mir das ansehe, also ganz ehrlich, das wirkt wie absoluter Margenselbstmord. Moment mal, die zahlen 40 € mehr pro Gerät. Das sind über 33% Aufpreis auf den reinen Warenwert, nur um weniger abzunehmen.
Ja.
Ist das für ein Startup, das quasi jeden Cent 3-mal umdrehen muss, nicht total verrückt? Warum wirft man freiwillig so viel Marge aus dem Fenster?
Das sieht auf den ersten Blick wirklich nach einem extrem schlechten Deal aus. Aber du musst das auf das Gesamtbudget umrechnen, um das wahre Risiko für die Gründer zu sehen.
Okay, rechne mir das vor.
Nehmen wir mal Option A. 500 Maschinen zu 120 €. Das bedeutet 60.000 €, die du sofort in bar auf den Tisch legen musst.
Nur für die Maschinen?
Nur für die nackte Ware, ja. Bei Option B, 100 Maschinen zu 160 Euro reden wir über 16.000 Euro Vorleistung. Die Differenz an gebundenem Kapital liegt hier bei 44.000 Euro.
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Für einen kleinen Investor, der das Ganze vielleicht aus der eigenen Tasche zahlt, ist das exakt der Unterschied zwischen »Komm, wir probieren das mal aus« und »Wenn das Ding schief geht, bin ich komplett ruiniert.«
Stimmt, vor allem, weil das Dokument ja auch noch seitenlang auflistet, was da nach dem Kauf in China eigentlich noch alles an Kosten obendrauf kommt.
Oh ja.
Der Einkaufspreis ist ja wirklich nur der Startschuss. Da kommen die Kosten für den See- oder Luftweg, dann die ganze Zollabfertigung, die Handlingsgebühren der Speditionen, Einfuhrumsatzsteuer.
Und vergiss das Lager nicht.
Richtig. 500 Kaffeemaschinen, die wiegen Tonnen und fressen unfassbar viel Lagerfläche in Deutschland. Und das kostet jeden einzelnen Monat Miete.
Und genau deshalb ist dieser Händler aus Option B so attraktiv. Da taucht ein kleines Kürzel im Dokument auf. DDL-Versand.
Was genau heißt das?
Das steht sinngemäß für Delivered Duty Paid, also geliefert, verzollt oder eben ein vergleichbares Service-Level. Das bedeutet, dieser Händler in Guangzhou liefert nicht einfach nur 100 Maschinen ab.
Sondern?
Er kümmert sich um diesen gesamten bürokratischen Albtraum des Imports. Er sorgt dafür, dass die Papiere für das legale Inverkehrbringen in der EU stimmen. Er stellt Marketingmaterial bereit und er bringt die Paletten direkt bis an die Tür von deren deutschem Lager.
Ah, okay. Omaneo zahlt diese 40 Euro Aufpreis also gar nicht nur für die kleinere Stückzahl?
Nein. Sie erkaufen sich damit eine massive Reduzierung der eigenen Arbeitslast und im Grunde eine Risikoversicherung.
Das ergibt total Sinn. Womit wir dann nahtlos bei der Arbeitslast wären. Nehmen wir an, die Maschinen sind bestellt, der Container ist auf dem Weg. Irgendjemand muss diese Firma jetzt ja operativ betreiben.
Irgendwer muss die Arbeit machen, ja.
Wir haben bisher von einer GmbH gesprochen, aber wenn man sich die Personalstruktur in diesem Papier mal ansieht, das wird richtig wild. Das ist keine normale Firma.
Überhaupt nicht.
Das liest sich für mich wie das Drehbuch zu so einem Heist-Movie. Kennst du Ocean's 11?
Ja, klar.
Wo jeder seinen perfekten Job hat.
Genau. Man heuert für den einen großen Coup die absolut perfekten Spezialisten an.
Die Arbeitsteilung ist extrem spitz. Es sind 6 Personen mit 6 ganz klar voneinander abgegrenzten Bereichen.
Ich stell die Truppe mal kurz vor, das ist echt witzig. Also da ist Ramon, er übernimmt den Einkauf und Import. Das ist also der Typ, der die harten Verhandlungen mit Guangzhou führt.
Der Netzwerker.
Genau. Dann Silas, sein Bereich ist Lager und Versand. Er bindet die Prozesse an so ein System namens IO9 an, kümmert sich also darum, dass die Kiste physisch das Regal verlässt.
Die Logistik.
Richtig. Gandolf ist für Marketing und Vertrieb zuständig, quasi der Mann an der Front. Claudia macht Service und Support, fängt also die Endkunden auf. David macht im Hintergrund die Buchhaltung. Und dann ist da noch Dieter.
Genau, Dieter. Legal und Finanzen. Er ist der Architekt der GmbH. Und das ist der springende Punkt. Er gibt das Geld. Die 16.000 Euro Vorleistung plus Nebenkosten.
Er ist der Geldgeber.
Aber jetzt kommt der Moment, wo dieser Heist-Movie-Vergleich erst so richtig zündet. Weißt du, was die verdienen? Niemand. Wirklich niemand aus diesem Team bekommt ein festes Gehalt.
Das ist das Krasse daran. Sie haben ein reines Provisionsmodell entworfen. Komplett an den Erfolg gekoppelt.
Keine einzige Vorauszahlung. Das Dokument sagt klipp und klar, feste Vergütung gestrichen. Gut, so Sachen wie Telefon- oder Serverkosten werden bezahlt, aber der eigentliche Lohn ist eine Provision von exakt 100 Euro pro verkaufter Einheit. Die Beute wird also wirklich erst geteilt, wenn der Tresor geknackt ist, beziehungsweise die Maschine verkauft wurde. Ich frage mich da, wie bekommt man 6 so kompetente Leute dazu, monatelang zu schuften, ohne zu wissen, ob sie jemals auch nur einen Cent sehen?
Es ist brutal, ja. Aber aus Sicht der Risikosteuerung, gerade für Dieter, ist es genial.
Weil er kein Geld verbrennt.
Genau. Denken wir das mal aus Dieters Perspektive. Wenn er diese 6 Leute auch nur für ein halbes Jahr auf Mindestlohn anstellen würde.
Während der Container noch irgendwo auf dem Pazifik rumschippert.
Richtig. Dann würden allein die Personalkosten dieses kleine Budget völlig sprengen, bevor überhaupt eine einzige Maschine online steht.
Stimmt.
Durch dieses 100-Euro-Provisionsmodell bei 100 Maschinen deckelt Dieter die maximalen Personalkosten auf exakt 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro fließen auch nur dann, wenn wirklich Umsatz auf dem Konto gelandet ist.
Wow. Das System zwingt quasi alle dazu, sich nur auf den Verkauf zu konzentrieren. Silas baut keine komplexen theoretischen Lagerstrukturen, weil er dafür nicht bezahlt wird.
Er baut genau das, was nötig ist, um Pakete schnell rauszubekommen.
Und David macht keine abstrakten Finanzpläne für die nächsten 10 Jahre, sondern bucht einfach sauber die Rechnungen.
Aber bei einer Rolle bin ich echt hängen geblieben. Claudia.
Der Support.
Ja, Kundensupport auf Provisionsbasis. Das klingt für mich im ersten Moment nach einem totalen Widerspruch.
Interessanterweise ist das vielleicht der cleverste Schachzug an diesem ganzen Setup. Erinnern wir uns mal an die Produktanforderungen vom Anfang?
Mhm. Der Kunde zahlt 999 Euro und dafür erwartet er einen erreichbaren deutschsprachigen Support. Wenn jetzt ein Kunde anruft, weil er, sagen wir mal, den Druck seiner Flow Control nicht eingestellt bekommt.
Und dann landet er im Niemandsland eines Callcenters.
Genau, oder bei jemandem, der nur ein Skript abliest. Was macht der Kunde dann? Er packt das schwere Ding wieder ein und schickt es zurück.
Und eine Retoure bei einem 1000-Euro-Gerät.
Vernichtet durch die Fracht- und Prüfkosten sofort die gesamte Marge. Das ist tödlich.
Ah.
Und jetzt kommt Claudia ins Spiel. Claudia ist provisionsbeteiligt. Sie hat das absolut elementarste Interesse der Welt, diesen Kunden am Telefon glücklich zu machen. Sie macht vielleicht sogar einen Videocall mit ihm und führt ihn durch die Bedienung. Nur damit diese Maschine im Haushalt bleibt und ihr Verkauf gültig ist.
Krass. Es ist also eine echte Schicksalsgemeinschaft. Wenn das Schiff untergeht, ertrinken alle.
Sozusagen, ja.
Okay. Das Team steht also unter Strom, die Maschinen sind verzollt und stehen im deutschen Lager. Aber wie zur Hölle bekommen die das Zeug jetzt verkauft? Die haben null Werbebudget. Niemand kennt Omaneo und die müssen gegen Giganten wie De'Longhi oder Sage antreten.
Da kommt die Go-to-Market-Strategie ins Spiel. Die setzen auf eine sehr, sehr spitze Zange.
Wie meinst du das?
Naja, auf der einen Seite haben sie natürlich eine eigene Website mit einem Webshop, aber der Traffic, die Besucher, die müssen ja irgendwo herkommen. Da haben sie im Dokument 2 Hauptzielgruppen definiert, um diesen Ballon steigen zu lassen.
Influencer und den klassischen Fachhandel, richtig?
Genau.
Also bei den Influencern, da ist die Mechanik ja relativ klar. Da steht, dass sie Testeinstellungen verschicken mit der Bitte um unabhängige Bewertungen. Das kennt man ja.
Das klassische Spiel heutzutage.
Genau. Die Maschine sieht schick aus, ein bekannter Kaffee-YouTuber zieht einen perfekten Espresso damit, postet das Video und die Leute klicken unten auf den Link. Aber die Strategie für den stationären Fachhandel, da bin ich beim Lesen fast vom Stuhl gekippt.
Wegen der Konditionen?
Ja. Die bieten den Händlern die Maschinen an und das finanzielle Risiko für den Handel liegt bei absolut null. Null.
Richtig.
Wenn er sie nicht verkauft, kann er sie kostenfrei zurückgeben. Wenn er sie an einen Kunden verkauft, muss er sie erst danach an Omaneo bezahlen.
Da muss ich wirklich einhaken. Man gibt seine hart erarbeiteten, teuer importierten Maschinen einfach so an Fremde heraus und sagt, schaut mal, ob ihr die loswerdet.
Ja, ist das ein extremes Selbstbewusstsein ins eigene Produkt? Oder ist das die pure Verzweiflung von einem Nobody, der irgendwie in diesen Markt drängen muss?
Es ist weder das eine noch das andere. Es ist schlichtweg die eiskalte Anerkennung der Realität im Einzelhandel.
Okay.
Regalfläche in einem Fachgeschäft für Haushaltsgeräte ist das absolute Nadelöhr. Jeder Quadratzentimeter dort muss Umsatz generieren.
Stimmt, der Platz ist teuer.
Warum um alles in der Welt sollte ein Händler eine bewährte, gut gehende Maschine von Sage aus dem Regal räumen, um da so eine völlig unbekannte Milo 3801 mit einem Omaneo-Aufkleber hinzustellen?
Er hat ja keinen Grund dazu.
Eben, er kennt die Marke nicht, er kennt die Retourenquote nicht, er weiß nicht mal, ob es diese Firma in 6 Monaten überhaupt noch gibt.
Also muss Omaneo die Eintrittsbarriere so weit absenken, dass sie im Grunde unsichtbar wird.
Exakt. Fachleute nennen das Konsignationslager. Die Ware bleibt juristisch Eigentum von Omaneo, lagert aber physisch beim Händler. Der Händler hat keinen einzigen Cent Kapital gebunden.
Für ihn ist es ein risikofreier Test.
Genau. Wenn ein Kunde reinkommt, die Maschine toll findet und die 999 Euro auf den Tisch legt, streicht der Händler seine Marge ein und überweist den restlichen Einkaufspreis an Omaneo.
Und wenn nicht?
Wenn das Ding 3 Monate nur Staub ansetzt, ruft der Silas an und sagt, hey, holt eure Maschinen wieder ab. Omaneo erkauft sich diese physische Sichtbarkeit in der Fußgängerzone also damit, dass sie das gesamte Lagerrisiko des Einzelhändlers auf ihre eigenen Schultern nehmen.
Das ist heftig. Und das bringt uns auch zum vielleicht wichtigsten Faktor in diesem ganzen Strategiepapier, der Zeit.
Mhm.
Die machen das ja nicht endlos mit. Dieses Projekt hat ein knallhart eingebautes Verfallsdatum. Das Dokument legt fest, dass dieser gesamte Versuchsballon auf maximal 2 Jahre befristet ist.
2 Jahre? Nicht mehr.
2 Jahre lang kämpft dieses Ocean's 11-Team um Sichtbarkeit. Und dann gibt es nur 2 Szenarien. Entweder der Durchbruch oder der harte Schnitt.
Und diese Exit-Strategie zeigt noch einmal diese extrem unemotionale, fast schon kalte Herangehensweise der Gründer.
Stecken echtes Geld in den Markenaufbau, denken über eigene Outlets nach.
Aber das Szenario für den Misserfolg ist genauso detailliert ausgearbeitet. Da gibt es kein "Wir warten noch ein bisschen".
Genau. Da gibt es kein Hoffen und Bangen. Die Strategie lautet dann: aggressiver Abverkauf des restlichen Lagerbestands zum Einstandspreis.
Also ein kompletter Schlussverkauf.
Ja. Die werfen die Dinger dann zur Not für 160 Euro plus Frachtkosten auf den Markt, nur um dieses initiale Investment von Dieter wieder zurück aufs Konto zu bekommen. Und dann wird die GmbH liquidiert, Stecker gezogen, fertig.
Und weißt du, viele Unternehmer scheitern exakt an diesem Punkt. Sie verlieben sich total in ihr Produkt.
Mein Baby.
Genau, sie denken, ach, die Kunden verstehen es nur noch nicht. Wir müssen einfach noch mehr Werbung machen. Noch ein halbes Jahr durchhalten. Und dabei verbrennen sie dann ihr komplettes privates Vermögen.
Das kassiert so oft.
Oma Neo zieht hier eine ganz rationale Linie. Wenn so eine krasse Maschine mit Volumetrik, Flow Control und PID für unter 1000 Euro kombiniert mit risikofreien Verträgen für Händler nach 2 Jahren nicht fliegt,
dann will's halt keiner haben.
Richtig, dann ist der Markt schlichtweg nicht da oder die Konkurrenz ist einfach zu übermächtig. Dieser aggressive Abverkauf rettet dann zumindest die finanzielle Existenz der Gründer.
Wenn ich all das zusammenfasse, was wir heute aus diesem Strategiepapier rausgelesen haben, dann zerstört dieses Projekt Oma Neo wirklich eindrucksvoll diese romantische Illusion vom klassischen Erfinderunternehmertum.
Absolut.
Wir sehen hier niemanden, der jahrelang nachts in der Garage an einer Kaffeemaschine rumlötet.
Nein.
Wir sehen, wie eine 100-Stück-Bestellung aus Guangdong gepaart mit einem komplett provisionsbasierten Spezialistenteam und einer radikalen Null-Risikostrategie für den Einzelhandel quasi am Reißbrett zu einer potenziell lukrativen Firma geformt wird.
Es ist reine Konstruktion.
Ja. Unternehmertum bedeutet hier nicht das Erfinden von neuen Zahnrädern, sondern das Meistern von Logistikketten, das Verstehen von Einfuhrzöllen, Margenberechnung und ganz wichtig, das Aushalten von monatelanger Arbeit ohne festen Gehaltscheck.
Und das führt uns zu einer sehr tiefgreifenden Überlegung, die ich dir und auch unseren Zuhörern gerne zum Abschluss mitgeben möchte.
Schieß los.
Wenn wir uns dieses Konstrukt mal genau betrachten. Die Hardware an sich ist fast schon zur Nebensache geworden.
Wie meinst du das?
Naja, wenn Dieter, Ramon und Silas einfach durchs Internet genau diese Melux-Maschine in China finden, ihr Logo draufdrucken lassen und sie importieren können, dann kann das im Grunde jeder andere Mensch mit einem Laptop und 20.000 Euro Startkapital auch.
Stimmt. Die technologische Hürde existiert eigentlich gar nicht mehr.
Richtig, aber das bedeutet ja, dass die Maschine selbst gar keinen echten verteidigbaren Wettbewerbsvorteil mehr darstellt.
Okay.
Und das ist die wirklich provokative Frage, die über diesem ganzen Konzept schwebt. Was ist in unserer modernen Wirtschaft eigentlich noch das echte Produkt? Ist es wirklich dieser Kasten aus Metall, Schläuchen und Elektronik, der da im Container aus China kommt? Oder ist das eigentliche Produkt, für das der Kunde am Ende fast 1000 Euro bezahlt, in Wahrheit das Vertrauen?
Das Vertrauen in die Marke.
Genau. Das Vertrauen, das dieses 6-köpfige Team erst aus dem Nichts mühsam erschaffen muss. Ein Vertrauen, das aus dem schnellen Versand durch Silas besteht, aus den überzeugenden Argumenten von Gandolf, dem technischen Support von Claudia, der Kulanz gegenüber den Händlern.
Die Maschine ist beliebig austauschbar.
Die Hardware ist völlig austauschbar. Das Ökosystem an Service, Garantie und diese Markenversprechen ist es eben nicht. Denk vielleicht beim nächsten Espresso, den du dir zu Hause zubereitest, mal kurz darüber nach, für was genau du bei deiner Maschine eigentlich dein Geld bezahlt hast. Für das gebogene Metall oder für das unsichtbare Netzwerk dahinter?
Ein großartiger Gedanke zum Abschluss. Die Maschine brüht das Wasser, aber das Vertrauen liefert den Espresso. Das war unsere Analyse des Projektes Oma Neo. Im Namen von uns beiden, danke fürs Zuhören und danke, dass du dich mit uns durch Zölle, PRD-Steuerungen und Provisionsmodelle navigiert hast. Wir wünschen dir noch einen herausragenden Tag und natürlich, dass dein nächster Kaffee nicht nach braunem Wasser schmeckt.